Zuerst werde ich ein Thema ansprechen. Unsere Falun Dafa-Schüler kultivieren sich wirklich. Früher wurden in der Dao-Kultivierung, bezogen auf die wahre Kultivierung, strenge Anforderungen an die Schüler gestellt. Es war absolut verboten, dass ein Schüler während der Kultivierung Kranke behandelt. Warum? Weil unser eigener Körper während des Kultivierungsprozesses gereinigt wird. Bei der ganzen Kultivierung im weltlichen Fa wird er ständig gereinigt. Er wird ständig gereinigt. Danach wird er allmählich durch hochenergetische Substanzen ersetzt. Es dürfen deshalb keine schlechten Dinge herangezogen werden. Doch während du Kranke behandelst, bildest du mit ihnen ein gemeinsames Feld. Und die Dinge des Kranken sammeln sich auch an deinem Körper an. Das ist fürchterlich. Da manche das nicht glauben, werde ich heute über dieses Problem sprechen. Manche Qigong-Meister sagen, durch das Lernen meiner Methode kann man innerhalb von 3 Tagen, 7 Tagen oder 10 Tagen Krankheiten heilen oder jede Familie hat einen Arzt. Überlegt mal, ist das möglich? Was man erst durch einige Dutzend Jahre harter Kultivierung erreichen kann. Oh, du kannst nach einem Kurs oder sogar nach 3 Tagen schon Arzt sein. Selbst die Ärzte unter den gewöhnlichen Menschen auf der niedrigsten Ebene des Fa müssen ein Fachstudium absolvieren. Dabei müssen sie hart arbeiten. Erst dann sind sie Ärzte. Und du kannst nach 3 Tagen schon Krankheiten heilen? Und jede Familie hätte schon einen Arzt? Dann hätte die ganze Menschheit keine Krankheiten mehr. Das scheint sich gut anzuhören. Aber solche Qigong-Meister sind in Wirklichkeit alle falsch. Er täuscht die anderen, schadet aber auch sich selbst. Warum ist das so? Wie ich eben gesagt habe, während du die Kranken behandelst, bildest du mit dem Kranken ein Feld. Dadurch bildet das kranke Qi des Kranken mit deinem Feld einen Kreislauf. Am Anfang spürst du es noch nicht. Er fühlt sich besser, ist sogar ganz von der Krankheit befreit. Du freust dich darüber. Das erste Mal spürst du nichts, beim zweiten Mal merkst du auch nichts. Das dritte und vierte Mal spürst du auch nichts. Aber wenn du weitermachst, wirst du es bemerken. Warum wirst du es bemerken? Tatsächlich hast du deine Tugend gegen die Krankheiten und das Karma eingetauscht. Du hast zwar den Wunsch, dass er gesund wird, aber in diesem Kosmos gibt es einen Grundsatz. Ohne Grund darfst du nichts machen, damit es anderen wieder gut geht, außer wenn du für ihn leidest. Du wünschst dir Besserung für ihn. Na gut. Bekommst du erfüllt. Aber das kann nicht umsonst gegeben werden. In diesem Kosmos gibt es noch einen anderen Grundsatz. Du musst die anderen dafür entschädigen. Du hast ihm zwar die Krankheit genommen, musst aber den anderen mit deiner Tugend dafür entschädigen. Überlegt mal, was das für eine Dummheit war. Es gibt viele Menschen, die andere heilen, obwohl sie selbst noch Krankheiten haben. Wenn sie nach der Behandlung nach Hause zurückkehren, fühlen sie sich schlecht. Und das kann mehrere Tage andauern. Es gibt viele Beispiele dafür. Nachdem man einige Schwerkranke behandelt hat, geht man für sie dahin. Er freut sich noch darüber. Ich habe einige Krebskranke geheilt. Aber danach stirbt er für sie. Sehr wenige Menschen besitzen eine gute angeborene Grundlage. Ich sage dir, du tauschst die Krankheiten gegen deine Tugend und deine angeborene Grundlage ein. Da deine Grundlage gut ist, bemerkst du nach einigen Behandlungen noch nicht, dass sich dein körperlicher Zustand schon verschlechtert hat. Aber dein Karma hat sich schon stark vermehrt und du hast den anderen schon viel Tugend gegeben. So ist das Verhältnis. Jene Qigong-Meister können das überhaupt nicht sehen. Er ist kein Qigong-Meister. Er hat sich doch nicht kultiviert. Er hat nur die Kultivierungsenergie über Nacht bekommen. Er täuscht die anderen und schadet sich auch selbst. Er hat dir etwas gegeben. Warum kannst du Krankheiten heilen? Weil er dir ein paar Informationen, ein bisschen Energie gegeben hat. Aber diese Energie wird restlos verbraucht. Um dich zu überzeugen, muss er dir etwas Energie geben. Na gut, du gehst raus und heilst. Ich sage dir, wenn du nicht heilen kannst, ist es noch gut. Aber wenn du heilen kannst, gehst du zugrunde. Warum? Dein Überschwang taucht wie aus dem Nichts auf. Du freust dich sehr. Aha, jetzt kann ich Krankheiten heilen. So eine schwere Krankheit kann ich heilen. Wenn die anderen dich Qigong-Meister nennen, freust du dich sehr. Die Anhaftung wird stärker und kann dann nicht mehr so leicht abgelegt werden. Wenn die anderen meinen, dass du nicht heilen kannst, glaubst du ihnen nicht. Wenn man dir die Gründe nicht ausführlich erläutert, glaubst du nicht, dass du nicht heilen kannst. Deswegen ist es furchtbar. Wenn ein Mensch das Zeug dazu hat, sich auf hohe Ebenen zu kultivieren, dies aber wegen der hervorgerufenen Anhaftung nur sehr schwer glauben und sehr schwer ablegen kann, kann er sich nicht mehr kultivieren und geht zugrunde. Du hast nicht nur die Krankheiten an dich herangezogen und das Karma übernommen, deine Xing-Xing hat sich auch verschlechtert. So eine starke Anhaftung wird hervorgerufen. Trotz deiner guten Grundlage kannst du dich nun nicht mehr kultivieren. Zwar haben solche Leute weit und breit im ganzen Land so etwas Schlechtes angerichtet, aber sie werden nicht mehr länger herumtanzen können. Du wirst es sehen, auch wenn du es nicht glaubst. Es darf nicht so verdorben werden. Deswegen ist es unseren Falun Dafa-Schülern nicht erlaubt, durch Aussenden von Kultivierungsenergie und Qi Krankheiten zu heilen. Sie dürfen nicht im Rahmen der Kultivierung und auch nicht mit Qigong-Krankheiten heilen. Wenn du Kranke behandelst, wenn du so etwas machst, können wir nicht zulassen, dass die Sachen, die an und in deinen Körper gesetzt worden sind, durch das kranke Qi und das Karma kaputt gemacht werden. Wenn du heilst, wird mein Fashin die Sachen zurücknehmen und sie dir nicht mehr geben. Das ist eine Frage des Erkennens, eine Frage, ob man sich kultivieren will. Wir machen dies zum Nutzen aller. Das Wichtigste ist, dass du dich richtig sauber auf die hohe Ebene kultivierst. Außerdem sagen wir euch, die Krankheit. Während deiner Kultivierung im weltlichen Fa sind manche Krankheiten sehr, sehr schwer. Deine Energie ist überhaupt nicht in der Lage, sie in den Griff zu bekommen. Deine übernatürlichen Fähigkeiten können sie überhaupt nicht in den Griff bekommen. Selbst wenn du übernatürliche Fähigkeiten hättest, könntest du sie auch nicht in den Griff bekommen. Sonst könnten die Qigong-Meister doch alle Krankheiten heilen. Warum können sie das nicht? Weil viele Krankheiten sehr schwer sind. Manche Krankheiten sind von Generation zu Generation angesammelt. Es ist sehr kompliziert. Diese Dinge kannst du keinesfalls bewegen. Und sie könnten dich auch leicht verletzen. Wie können sie dich verletzen? Früher sprachen manche Leute von mit einem Handgriff packen, Drücken von Akupunkturpunkten, Massage und auch noch vom Ausstrahlen des Qi, von Beseitigung, Ableitung und Kompensation des Qi und so weiter. Es gibt viele solche Methoden, beispielsweise Lichtbehandlung, elektronische Injektion, die Therapie mit Qi-Nadeln. Es sind viele Namen erfunden worden. Manche Leute bieten medizinische Qigong-Kurse an, um dir die verschiedensten Heilmethoden beizubringen. Ich sage euch, es ist Täuschung, glatter Betrug. Sie haben von überall her sogenannte Heilmethoden gesammelt. Warum ist das Betrug? Wir alle wissen, wozu braucht ein richtiger Kultivierender solche Methoden, um Krankheiten zu heilen? Ich brauche nur einen Blick auf dich zu werfen und die Kultivierungsfähigkeit geht schon hinüber. Jeder Akupunkturpunkt des Körpers. In der daoistischen Schule redet man von Akupunkturpunkten. Aus irgendeinem Akupunkturpunkt kann die Kultivierungsfähigkeit ausgesendet werden. Nach Meinung der buddhistischen Schule kann es durch alle Poren ausgesendet werden. Welche Methode braucht man dann noch? Ohne diese Fähigkeit kannst du überhaupt nicht heilen. Wir nehmen mal mit einem Handgriff packen als Beispiel. Wenn du nicht die Fähigkeit, die als große Methode zur Beherrschung der Seele bezeichnet wird, besitzt, wenn du sie nicht besitzt, probier mal zu greifen. Ich sage euch, Krankheiten können in zwei Arten unterteilt werden. Bei der einen haften am menschlichen Körper verschiedene Dinge an, manche groß, manche klein. Bei der zweiten sind es verstreute Viren und Bakterien, die aus anderen Räumen direkt vom Karma hervorgerufen werden. Das sind die zwei Arten. Das heißt, dahinter verbirgt sich etwas. Du möchtest dieses Ding für die anderen wegnehmen. Die Krankheit, die Schmerzen, den Tumor und so weiter. Du möchtest das wegnehmen. Na bitte, versuch doch mal einzugreifen. Nach 3 oder 10 Tagen bist du schon Qigong-Meister geworden? Kannst du sie schon greifen? Wenn deine Hand es nicht berühren kann, merkst du vielleicht auch nichts. Du hast deine Hand einfach nur bewegt, es aber nicht berührt. Deine Hand kommt nicht in den anderen Raum und kann es nicht berühren. Es kümmert sich nicht um dich. Es lacht dich sogar aus. Was machst du denn mit deiner Hand hier? Ziehst hin und her durch die Luft. Ist das nicht lächerlich? Ich sage dir, sobald du es berührst, wird deine Hand auf der Stelle verletzt und behindert. Und das ist dann eine richtige Behinderung. Wie ihr wisst, kann man heute bei den medizinischen Untersuchungen bei manchen Krankheiten keine Befunde feststellen. Weder am Muskelgewebe und an den Zellen, noch an den Nerven. Trotzdem kann er sich nicht mehr bewegen. Beide Arme lassen sich nicht mehr bewegen. Die Hand auch nicht oder das Bein auch nicht. Obwohl keine Verletzung vorliegt, kann man sie nicht mehr bewegen. In der Tat ist der wahre Körper im anderen Raum verletzt. Dann ist es aber eine echte Verletzung. Es ist aus, nicht wahr? Das ist sehr gefährlich. Sowas ist nur Betrug und schadet den Menschen. Denkt mal drüber nach. Die Kultivierung ist so ernsthaft. Wie kann man sich die Kultivierung so einfach vorstellen? Oh, für einige Dutzend Yuan kann man das schon lernen? Es ist keine Technik unter den gewöhnlichen Menschen. Es ist eine Sache, die über der Ebene der gewöhnlichen Menschen liegt. Diese kann man sich nicht wie die Technik der gewöhnlichen Menschen mit ein bisschen Geld und gewissen Anstrengungen aneignen. So geht das nicht. Du musst deine Xingxing erhöhen, dich richtig kultivieren und dich den kosmischen Eigenschaften angleichen. Dann kannst du dich erhöhen und deine Kultivierungsfähigkeiten können verstärkt werden. Um jenes Wesen unter Kontrolle zu bringen, muss man mit Kultivierungsfähigkeiten arbeiten. Das Wesen ist auch sehr schlau. Wenn es weiß, dass du in der Lage bist, es zu fangen, läuft es in einem Augenblick weg, und zwar in den anderen Raum. Du kannst es überhaupt nicht erreichen. Wenn du es fassen möchtest, sobald du den Gedanken hast, es zu greifen, ist die Kultivierungsfähigkeit schon ausgesendet und das Wesen im selben Augenblick auch schon festgehalten worden. Dann kann man es mit der Hand greifen. Die Kultivierenden besitzen Körper in anderen Räumen, die du nicht sehen kannst. Diese Hand steckt zwar nicht im Körper, jene Hand kommt aber schon in den Körper hinein. Beide Hände kommen in der Handbewegung zusammen und schon ist das Wesen mit der Hand gefasst. Egal wie groß oder klein das Wesen sein mag, nachdem es in der Hand gefangen ist. Schau mal, die Essschale des Tathagata-Buddhas. Sobald sie über dem Affenkönig benutzt wurde, wurde der Affenkönig sofort rasch verkleinert und in die Essschale hineingesogen. Diese Kultivierungsfähigkeit funktioniert so, egal wie groß es ist. In der Hand wird es ganz klein. Es ist aber nicht so eine Technik, wie du dir das vorstellst. Also, dass du nach Belieben machen könntest, was du willst. Nachdem ihr dir erklärt hat, wie man es mit der Hand fangen kann. Kannst du es schon mit der Hand fangen? Wo gibt es denn so etwas? Es ist noch gut, wenn manche Menschen die Krankheit nicht heilen können. Sonst würde die Anhaftung auf der Stelle hervorgerufen werden. Eigentlich kann er nicht gründlich heilen. Wenn er nicht gründlich heilen kann, steht er vor einem furchtbaren Problem. Einmal, zweimal hat er vielleicht geheilt, aber danach ist die Energie, die ihm geschenkt worden ist, völlig verbraucht. Bei weiteren Behandlungen erzielt er keine Erfolge mehr. Aber er denkt, dass er früher doch mit Erfolg geheilt hat. Wieso ist das jetzt nicht mehr der Fall? Der starke Wunsch führt nun dazu, dass er weiterhin zu heilen versucht. Doch wenn er unbedingt die anderen heilen will, kann das zu Besessenheit führen. Du kannst nicht heilen, aber ich kann heilen. Ich habe die Kultivierungsenergie. Ich heile für dich. So heftet es sich an dich. Und das alles wegen dieser menschlichen Anhaftung. Deshalb ist es Falun Gong-Schülern streng verboten zu heilen. Wenn du dich schon im überweltlichen Pfad kultivierst, werden wir nicht mehr darauf achten. Das gehört dann zur Phase der Kultivierung des Buddha-Körpers bzw. der Kultivierung im überweltlichen Pfad. Du wirst dann alles wissen und bist fähig, solche Probleme zu lösen. Aber ich denke, du wirst in jener Zeit sowieso nicht mehr heilen, auch wenn man dich darum bittet. Du wirst es nicht nach Belieben für die anderen tun. Warum wirst du es nicht tun? Denk mal darüber nach. Dann könnt ihr es verstehen. Das Leben der gewöhnlichen Menschen ist eine Folge des Karmas. Zwar leidest du jetzt, aber wenn man deine Geschichte aufschlägt, sieht man, dass du früher den anderen noch bitteren, noch schlimmeren Schaden zugefügt hast. Ist das nicht ein Grund zu hassen? Soll es nicht beglichen werden? Oh, du kannst willkürlich anderen schaden und ich beseitige deine Krankheiten auf einmal komplett. Du brauchst deine Untaten nicht zu begleichen? Überlegt euch mal, wie kann denn sowas gehen? Deswegen, wenn du dich wirklich auf eine bestimmte Ebene kultiviert hast, wirst du wissen, dass die Krankheit nicht nach Belieben geheilt werden darf. Aber warum haben die Qigong-Meister in den vergangenen Jahren so viel getan und so viele Krankheiten geheilt? Die Veränderung der gesamten himmlischen Erscheinung hat diesen Zustand herbeigeführt. Das war ein sehr spezieller Fall. Er ist schon Vergangenheit. Das sollte den Aufschwung des Qigong hervorrufen. Gemäß dieser himmlischen Erscheinung kamen viele Großerleuchtete herunter und halfen dabei. Viele Menschen, viele mit guter angeborener Grundlage, bekamen dadurch ein bisschen Kultivierungsenergie. Auch Qigong-Meister traten hervor und auch Menschen mit guter angeborener Grundlage. Wie ich schon erwähnt habe, traten die sich rückwärts Kultivierenden und die Kultivierenden mit geborgter Kultivierungsenergie hervor, um Krankheiten zu heilen. So kann man in gewissem Maß Karma abtragen. So war es. Jetzt geht es nicht mehr. Es gehörte nur zu einer speziellen historischen Periode. Deswegen dürfen wir nicht nach Belieben Krankheiten heilen. Wenn du später richtig heilen kannst, werden wir nicht mehr eingreifen, da du dann schon weißt, ob man heilen darf oder nicht. Nur wenn du das Niveau zum Abtragen von Karma erreicht hast, richtige Kultivierungsenergie besitzt und etwas durch richtige Kultivierung bekommen hast, erst dann kannst du sowas machen. Vielleicht wissen manche, dass unser Falun Gong... Ja, Meister, haben Sie nicht auch Krankheiten behandelt? Ja, solche Probleme betreffen mich aber nicht, weil ich gekommen bin, um das Pfad zu verbreiten. Außerdem, um anderen Falun Gong nahezubringen und die großen staatlichen Qigong-Veranstaltungen zu unterstützen, habe ich damals mit einigen relativ guten Schülern Beratungen zur Heilung durchgeführt. Nur unter diesen speziellen Umständen konnten wir das machen. Wir verbreiten dieses Pfad nicht, um Krankheiten zu heilen, sondern damit du dich richtig kultivieren und erhöhen kannst. Durch Kultivierung wirst du keine Krankheiten mehr haben. Dein Körper wird wirklich gereinigt. Anschließend reden wir mal allgemein über Verlust und Gewinn. Verlust und Gewinn. Wenn dieses Thema angesprochen wird, denken viele gleich an das, was in der Religion gelehrt wird. Das heißt, der Verlust ist so etwas wie Almosen geben oder etwas Gutes tun und armen Menschen helfen. Und Gewinn bedeutet, die wahre Buddhaschaft zu erhalten. Auch die Interpretation des Verlusts in der Religion halte ich für zu eng gefasst. Die Almosen betreffen nur eine bestimmte Anhaftung bei der Kultivierung, wobei der Mensch noch viele andere Anhaftungen hat, wie beispielsweise Geiz, Begierden, Überschwang, also übertriebene Begeisterung, Geltungssucht und Kampfgeist. Sowieso gibt es sehr viele. Das heißt, du kannst zwar Almosen geben, das Materielle und das Geld leicht nehmen, aber es berührt nur einen Aspekt der Anhaftung. Nur einen Aspekt. In Wirklichkeit reden wir von Verlust im weiteren Sinn. Das heißt, den Verzicht auf alle Arten von Anhaftungen unter den gewöhnlichen Menschen. Natürlich ist es schwierig, dies auf einmal zu erreichen. Du kannst dich Schritt für Schritt kultivieren, es Schritt für Schritt verwirklichen. Wenn du dich in einer natürlichen Weise erhöhst, wirst du nicht mehr das Gefühl haben, dass es zu plötzlich ist. Ja, ich habe eben gesagt, man kann dies langsam erreichen. Du hast das gehört, aber sollst nicht denken, der Meister hat gesagt, dass man es langsam erreichen kann. Na, dann machen wir es langsam. Das geht nicht. Du sollst hohe Anforderungen an dich selbst stellen. Deswegen habe ich gesagt, es ist kein Verlust im engeren Sinne. Du willst Almosen geben und armen Menschen helfen. Aber es gibt jetzt überall berufliche Bettler. Nicht nur berufliche Bettler, sie treten sogar in geschlossenen Gruppen auf. Sie gehen zu Sehenswürdigkeiten und an Orte, wo viel los ist. Alle in geschlossenen Gruppen, sogar in großen Organisationen, in Gangs zusammengeschlossen. Sie haben sogar einen Anführer. Meiner Meinung nach verdienen manche Bettler mehr als du. In dem Sinne ist Almosen zu geben schon schwierig. Wovon wir reden, ist nicht nur eine oberflächliche und formale Sache. Wenn jemand wirklich in Not ist, können wir ihm helfen, denn wir kultivieren doch die Barmherzigkeit. Das heißt, der richtige Verlust umfasst unserer Meinung nach einen großen Bereich, beispielsweise das Loslassen aller schlechten Gedanken und Begierden der gewöhnlichen Menschen. So ist es gemeint. Eigentlich, du kämpfst und hast was bekommen. Hast du nicht gleich das Karma mit aufgebaut? Das Karma ist eine Art schwarze Substanz und die Tugend ist eine Art weiße Substanz. Es existiert mit der Tugend in einem Feld. Und das Karma ist, in dem materiellen Raum der gewöhnlichen Menschen kennt man es als solche Sachen wie Viren und Bakterien. Und in anderen Räumen ist es pechschwarz. Wie wir es auch betrachten, es ist Karma. Das ist dieses Ding. Es sind alles intelligente Lebewesen. Alle sind lebendig. Da wir über die Frage des Karmas sprechen, erkläre ich noch nebenbei, dass sich dieses Ding wie auch die Tugend immer weiter anhäufen kann. Du hast es aus deiner Vergangenheit mitgebracht oder in der ersten Hälfte des Lebens aufgebaut. Eine andere Möglichkeit ist, dass es von den Vorfahren weitergegeben werden kann. Vor Karma hat jeder Angst, selbst die Erleuchteten. Wer das Karma am Körper hat, der muss es abtragen. Jeder hat Angst davor, denn man muss dafür leiden. Die heutigen Menschen, also die Menschen, die sich bis heute entwickelt haben, haben gemäß den Religionen Generation um Generation viel Karma gesammelt. Mit meinen Worten gesagt, die Menschen wälzen sich im Karma. Alle Menschen haben starkes Karma. Wir machen diese Sache, weil die Menschen noch etwas Buddha-Natur besitzen, noch ein gutes Herz haben. Andernfalls würden wir dies nicht mehr tun. Das Karma ist sehr groß. Wenn das Karma groß ist, muss es abgetragen werden. Manche Menschen sagen, ich mache die Übungen, warum fühle ich mich so schlecht? Nach einiger Zeit, oh, warum bin ich schon wieder krank? Er meint ständig, er wäre wieder krank. Er kann sich immer noch nicht als Kultivierenden betrachten. Wie könnte man nicht leiden, wenn man praktiziert? Man fühlt sich nicht nur körperlich nicht wohl, sondern du könntest auch von jemandem schikaniert werden oder mit jemandem einen Konflikt haben. Das alles kann auf das Karma zurückgeführt werden. Ohne Karma hast du keine Leiden zu ertragen. Nur weil der Mensch Karma hat, fühlt er sich nicht wohl. Dieses Karma, wenn es viel ist, muss es abgetragen werden. Wenn du dich kultivieren willst, musst du es abbauen. Auch gewöhnliche Menschen bauen es ab. Genauer gesagt, heißt es nicht Abbau, sondern Begleichung. Er muss Karma begleichen. Bei unseren Kultivierenden heißt es Abbau von Karma. Man erhöht sich, hebt sich auf eine höhere Ebene. Deshalb muss man bis zu einem gewissen Grad leiden. Manche Menschen machen nicht mehr mit, sobald sie sich körperlich schlecht fühlen. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Du machst schon nicht mehr mit, sobald du dich körperlich nicht wohlfühlst. Aber wo gibt es denn so etwas, dass man gemütlich im Bett liegt und die Kultivierungsenergie schon wächst? Oder wir trinken genüsslich ein Tässchen Tee, legen uns aufs Sofa und die Kultivierungsenergie kann schon anwachsen? Wo gibt es denn so etwas? Muss man nicht etwa harte Kultivierung hinter sich bringen? Wenn du dich wirklich auf eine höhere Ebene bringen willst, musst du nicht nur körperliche Belastungen ertragen, sondern auch seelischen Kummer erleiden. Körperliche Belastung bedeutet nicht nur die Verlängerung der Übungszeit. Dein Körper muss auch noch gewisse Leiden ertragen. Wie kann es denn gehen, dass du einfach gehst, ohne das Karma, das du angehäuft hast, zu begleichen? Nach welchem Grundsatz erfolgt das denn? Du willst dich nun kultivieren und das alles einfach wegwerfen. Das geht nicht. Du musst es erst komplett beglichen haben. Dann kannst du dich kultivieren. Deshalb kann ich hier für euch sehr viel Karma abbauen, damit gesichert ist, dass du dich nach oben kultivieren kannst, während ein Teil dir selbst überlassen bleibt, den du selbst aushalten musst. Das wird auf unterschiedliche Ebenen aufgeteilt. Somit wirst du auf verschiedenen Ebenen einige Leiden haben. Du fühlst dich körperlich nicht wohl oder bist mit einigen Belästigungen konfrontiert. Wenn du alles nur als Krankheit betrachtest, kannst du dich nicht kultivieren. Ich bin der Meinung, dass die körperlichen Qualen leicht zu ertragen sind. Manche Menschen scheinen nach den Übungen plötzlich schwer krank zu sein. Oh, ich halte das nicht aus. Blut wird erbrochen. Man hat große Angst und geht ins Krankenhaus. Aber meiner Meinung nach fehlt es dir an Erkenntnisvermögen. Ich habe dir auch nicht verboten, ins Krankenhaus zu gehen. Wenn du kein Kultivierender bist, wenn du es nicht schaffen kannst, sollst du es nicht versäumen, ins Krankenhaus zu gehen. Aber ein richtiger Kultivierender hat keine Krankheiten. Während deiner Kultivierung bestehen solche Prüfungen von Anfang bis zum Ende. Es wird noch grundlegend geprüft werden. Es ist nicht so, dass du, auch wenn du dich schon relativ gut kultiviert hast, nicht mehr mit solchen Prüfungen konfrontiert wirst. Ob du grundlegend davon überzeugt bist und ob du das Grundlegende erkannt hast, wird bis zum Ende deiner Kultivierung ständig geprüft. Sobald sich manche nicht wohlfühlen, gehen sie ins Krankenhaus. Manche gehen dahin, um sich Spritzen geben zu lassen. Mehrere Nadeln verbiegen sich und können nicht eingestochen werden. Da fällt ihm ein, ach, ich bin doch ein Kultivierender. Ich brauche keine Spritzen mehr. Erst jetzt ist er draufgekommen. Und es gibt noch Menschen, insbesondere bei manchen älteren Damen. Im kritischen Moment können sie es nicht mehr schaffen. Oh, ich will doch noch leben. Ich halte das nicht mehr aus. Diese Schule oder jene Schule ist mir egal. Ich will am Leben bleiben. Sie will am Leben bleiben. Ich sage dir, dein Leben ist bloß der Kultivierung zu verdanken. Ohne Kultivierung wärst du schon längst tot. Welches Leben willst du denn erhalten? Was die älteren Menschen anbelangt, die Verlängerung deines Lebens dient nur zur Kultivierung, zu nichts anderem. Dafür nenne ich ein Beispiel. Bei der Kultivierung ist so ein Fall aufgetreten. Als ich im Nordosten Kurse anbot, gab es einen Menschen. Ich fand, dass er gut war. Deshalb habe ich die Sachen relativ stark für ihn arrangiert, damit er möglichst schnell Karma abbauen kann, schnell zur Erleuchtung kommen kann und sich möglichst schnell erhöhen kann. Eines Tages fiel er nach dem Praktizieren der Übungen auf dem Heimweg plötzlich zu Boden. Man brachte ihn ins Krankenhaus. Laut Untersuchung erlitt er einen Schlaganfall. Als ihm das mitgeteilt wurde, hatte er große Angst. Aber am zweiten Tag konnte er schon wieder auf den Beinen stehen und auch gehen. Nur funktionierten die Beine nicht so gut und er fühlte sich nicht ganz wohl im Kopf. Zurückblickend sagte er, ich habe Falun Gong praktiziert und dann einen Schlaganfall bekommen. Daher sagten die anderen, diese Übungen sind nicht gut. Man bekommt durch die Falun Gong-Übungen einen Schlaganfall. Überlegt euch mal, hätte er tatsächlich einen Schlaganfall erlitten, hätte er dann so schnell wieder auf den Beinen stehen können? Wir haben schon einen ganz großen Teil für dich abgebaut. Für dieses Leben ist vorherbestimmt, dass du einen Schlaganfall erleidest. Wenn du die Übungen nicht praktiziert hättest, wenn wir uns nicht um dich gekümmert hätten, wer weiß, wie es nach dem Hinfallen ausgesehen hätte. Es könnte durchaus sein, dass du in diesem Leben nur noch im Bett liegen würdest und nicht mehr aufstehen könntest. Man hat es für ihn schon bis zu diesem Ausmaß abgetragen, aber er sagte noch, dass das Praktizieren der Übungen das verursacht hätte. Menschen erkennen wirklich sehr schwer. Unsere Kultivierung ist sowieso, viele Menschen haben im Traum oder in der absoluten Stille einige Erscheinungen gesehen. Es ist sehr schwer, sich nach oben zu kultivieren. Sehr schwer. Auf jeder Ebene fällt eine Menge Menschen herunter. Auf jeder Ebene fallen viele herunter. Schließlich werden sich nur ganz wenige nach oben kultivieren können. Wie viele Menschen können wirklich Anhaftungen ablegen und sich kultivieren? Es ist sehr schwer. Ich bin nicht optimistisch, obwohl hier 4.000 bis 5.000 Menschen anwesend sind. Wie viele von ihnen können sich wirklich bis nach oben kultivieren? Aber ich bin andererseits auch optimistisch. Wieso optimistisch? Obwohl es nicht möglich ist, dass sich die meisten bis nach oben kultivieren können, werden aber absolut die meisten künftig gute Menschen sein, nicht wahr? Und wenn du ein guter Mensch bist, hast du noch Chancen. Das gehörte jetzt zu den körperlichen Erscheinungen. Das Karma kann auch bei den zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen zum Ausdruck kommen. Zwischen zwei Menschen können Konflikte entstehen. Hier kommt es auch zum Ausdruck. Denn das Karma ist doch auch ein Lebewesen. Wo immer es hinkommt, entstehen Konflikte. Plötzlich hat dich jemand unfreundlich behandelt, oder jemand hat dich auf der Straße angestarrt, oder jemand hat dich gestoßen, getreten, oder jemand hat dich beschimpft. Angestellte sind auch nicht nett zu dir, oder? Sowieso kann alles Mögliche auftreten und vorkommen. Nehmen wir ein Beispiel, um es allen zu verdeutlichen. Beispielsweise haben unsere Schüler im Inland eine Arbeit. Die meisten arbeiten in staatlichen Unternehmen. Manche Menschen betrachten den Arbeitsplatz als einen Ort für den Kampf um Geld und Macht. Es ist wirklich so. Man rivalisiert offen und im Geheimen gegeneinander, kämpft und kämpft um winzige Profite und sogar um kleine Aufstiegsmöglichkeiten. Ich halte das Leben von solchen Menschen für sehr mühsam. Er hat so etwas sehr ernst genommen. Als Kultivierende sollen wir es aber nicht so betrachten. In der Tat beneiden manche Menschen noch die schlauen Leute, die unter den gewöhnlichen Menschen richtig kämpfen können. In Wirklichkeit sind sie nicht zu beneiden. Solche Leute führen das mühsamste Leben. Nachts träumt er viel und kann nicht gut schlafen. Er hofft, dass seine Vorteile nicht verloren gehen. Er kann nicht gut essen und nicht gut schlafen, sodass er überall am Körper unter Krankheiten leidet. Siehst du nicht, wie mühsam er lebt? Und du willst noch von ihm lernen? Insbesondere sollen wir als Kultivierende nicht so sein. Wir sollen es leicht nehmen. Es könnte sein, dass du eines Tages an deinem Arbeitsplatz in deinem Büro oder in deine Werkstatt kommst und merkst, dass dich alle komisch anschauen. Du wunderst dich. Im Büro erzählt dir dein Freund, dass jemand sehr Schlechtes über dich gesagt und viele Gerüchte über dich verbreitet hat. Oh, und es klingt sehr anstößig. Du ärgerst dich sehr. Dein Chef glaubt es auch und hat nun Vorurteile gegen dich. Wut steigt in dir hoch. Wenn dies bei einem gewöhnlichen Menschen passiert, denkt er, ihr beleidigt mich, er hat mich schlecht gemacht, ich will es ihm heimzahlen. Kurzum, sofort unternimmst du etwas gegen ihn. So kämpfen die beiden gegeneinander und somit gleichst du einem gewöhnlichen Menschen, keinem Kultivierenden. Aber wie soll man als Kultivierender solche Sachen betrachten? Solche Konflikte können oft auftauchen. Ich sage euch, wenn man in solche Konflikte gerät, sollen wir sie nicht wie gewöhnliche Menschen behandeln. Wir sollen solche Sachen leicht und noch leichter nehmen. Doch das genügt noch nicht. Du sollst auch nicht zynisch antworten und es so machen wie er. Außerdem, ich sage euch, du darfst auch nicht böse sein. Wir reden von Nachsicht. Wenn du dich ärgerst, hast du keine Nachsicht. Es heißt auch nicht, dass man seinen Zorn hinunterschlucken soll. Du sollst gar keine Wut haben. Als ein Kultivierender sollst du nicht böse sein. Du sollst dich nicht nur nicht ärgern, sondern ihm in gewisser Weise von Herzen danken. Manche denken vielleicht, ist das nicht ähnlich wie AQ? Er hat mich so schlecht gemacht und ich soll ihm noch danken, und zwar von Herzen. Ich soll nicht böse sein und ihm dankbar sein. Keine Wut genügt noch nicht, sondern ich muss mich noch bedanken. Ist das nicht ähnlich wie AQ? Aber ich sage euch, du sollst ihm tatsächlich aufrichtig danken. Warum sollst du ihm denn dankbar sein? Überlegt mal, wie kann man sich kultivieren, wenn alles reibungslos läuft? Wenn dir niemand eine komplizierte Konfliktumgebung schafft und dir eine Chance zur Erhöhung der Kultivierungsenergie gibt, wie kannst du denn dann nach oben kommen? Sollst du ihm nicht danken? Wie viele Gerüchte er in diesem Konflikt auch über dich verbreitet hat und wie viele Umstände er dir auch bereitet hat und wie viele Vorteile er sich dadurch auch verschafft hat. Er wird dir genauso viel Tugend geben. Hat er dich dadurch nicht entschädigt? Umgekehrt bist du derjenige, der darunter leidet. Obwohl du dir das nicht zu Herzen genommen hast, wirst du in den Augen anderer als Verlierer erscheinen. Wie viel du erträgst, genauso viel wird dein eigenes Karma, diese schwarze Substanz, in weiße Substanz, also in Tugend, umgewandelt. Denn dieses Unglück ist von deinem Karma verursacht worden. Es wird somit auch in Tugend umgewandelt. So hast du auf einmal zwei Vorteile erzielt, das heißt, du hast zwei Portionen Tugend bekommen. Das ist noch nicht alles. Du hast dich in diesem Konflikt nicht auf das Niveau der anderen hinabbegeben und dich nicht geärgert. Du hast erduldet. Wird deine Xingxing dadurch nicht auch erhöht? Und wenn sich deine Xingxing erhöht hat, wie wir erwähnt haben, wird deine Kultivierungsenergie auch so hoch sein, so hoch wie die Höhe deiner Xingxing. Deine Kultivierungsenergie wächst ständig. Wenn deine Xingxing sich erhöht, wird deine Kultivierungsenergie gleichzeitig wachsen. Wenn du deine Xingxing erhöht hast, wächst dann nicht auch deine Kultivierungsenergie? So hast du auf einmal drei Vorteile erzielt. Wo kannst du sonst noch eine so günstige Gelegenheit finden? Sollst du dich bei dem anderen nicht richtig dafür bedanken? Habe ich nicht schon erwähnt, dass sich auf hohen Ebenen alle Grundsätze der gewöhnlichen Menschen umkehren? Was die gewöhnlichen Menschen für gut halten, ist in Wirklichkeit nicht gut. Obwohl es kämpferisch und stark aussieht, ist es am dümmsten. Aber man denkt, solche Menschen wären am schlauesten. In unserer Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen legen die Älteren großen Wert auf Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle. Sie möchten nicht so sein wie die gewöhnlichen Menschen, nicht wahr? Niemand wird dich als AQ, also als Dummkopf, betrachten. Ich mache die Arbeit und andere Sachen ausgezeichnet, erledige sie sehr gut. Niemand wird dich für dumm halten. Umgekehrt werden sie meinen, dass er ein guter Mensch und sehr tolerant ist. Er kann sich sehr gut beherrschen, werden die gewöhnlichen Menschen sagen. In Wirklichkeit hast du eine höhere Moral und deine Xingxing ist auch sehr hoch. Nur wenn du ein Kultivierender bist, kannst du dich so verhalten. Und umgekehrt machen jene Menschen tatsächlich die dümmsten Sachen. Er hat anderen seine eigene Tugend gegeben und meint noch, er sei schlau. Aber die gewöhnlichen Menschen sehen es alle von dieser Seite. Sie sind einfach so. Es sind eben gewöhnliche Menschen. Sie meinen, dass jener Mensch großartig und stark wäre. Aber das sind eben Gedanken von gewöhnlichen Menschen. Wir stehen jedoch über dem Niveau der gewöhnlichen Menschen. Deshalb sollen wir auch entsprechende Anforderungen an uns stellen. Natürlich werden die Konflikte nicht nur am Arbeitsplatz auftreten. Sie werden auch in deiner Familie und in der Öffentlichkeit vorkommen. Auf dem Weg kann dir irgendwas passieren. Beispielsweise hat dich jemand angerempelt oder dir Verluste verursacht. Wie wirst du solche Probleme behandeln? Unter allen möglichen Umständen kann sich zeigen, wie man sich verhält. Heute habe ich mit einigen unserer Schüler, die aus dem Ausland zurückgekommen sind, über so ein Thema gesprochen. Die Kultivierung bedeutet nicht, dass man auf alles verzichten muss, bettelarm ist und einer genauso arm ist wie der andere. Du brauchst nicht so ein Mensch zu werden. Denn jede Kultivierungsschule hat ihre eigenen Kultivierungsmethoden. Shakyamuni hat eine solche Kultivierungsweise erklärt. In seiner Schule kultiviert man sich nun mal auf diese Weise. Und bei der westlichen Religion reicht es, wenn du die Sünden bereust, daran glaubst und die Fehler korrigierst. Du machst immer noch die Sachen unter den gewöhnlichen Menschen. Das heißt, sie haben alle innerhalb der großen Eigenschaft des Kosmos, Chen Shanzhen, die Dinge ihrer eigenen Schulen erkannt. Niemand hat die Grundsätze als Ganzes deutlich erklärt. In Wirklichkeit heißt das also nicht, dass sich reiche Menschen nicht kultivieren können oder wenn man Geschäfte macht, kann man sich nicht mehr kultivieren. So ist es nicht. Das heißt auch nicht, dass sich hohe Beamte nicht kultivieren können. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wie ist es denn dann? Es bedeutet, wie du in deiner Gesellschaftsschicht ein guter Mensch sein kannst. Es bedeutet nicht, dass man das Geld wichtiger nimmt als das eigene Leben und sich wie ein Geizhals verhält. So geht es nicht. Manche Menschen halten überhaupt eine hohe Stellung für wertvoller als das Leben. Das geht nicht. Wir meinen, dass du es als Beamter für die anderen gut machen sollst, denn ein Beamter ist nicht für sich selbst da, sondern er soll anderen dienen. Wenn wir Geld besitzen, es uns aber nicht am Herzen liegt, wenn es da ist, ist es eben da. Wir machen uns keine Gedanken darüber. Dann, glaube ich, ist es egal, wie viel Geld du auch besitzt. In dem großen Pfad, das wir heute verbreiten, werden sich die meisten in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen kultivieren. Und wenn man sich in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen kultiviert, überleg mal, wird man in den verschiedenen Branchen und Sektoren alle möglichen Berufe ausüben. Und später wird das Pfad noch weiter verbreitet. In der Zeit, in der alle Chinesen Falun Gong praktizieren, würden alle dann Nonnen oder Mönche werden, die eigentlich keine Nonnen oder Mönche sind. Niemand würde dann mehr arbeiten und es gäbe auch nichts mehr. Ich glaube, selbst das Gras, wenn du es essen möchtest, würde es nicht mehr geben, nicht wahr? Das heißt, du sollst deine Arbeit tun, weil du damit auch eine gesellschaftliche Verantwortung trägst. Und wenn du in großem Umfang Geschäfte machst, bekommst du auch mehr. Das läuft nach den Grundsätzen der gewöhnlichen menschlichen Gesellschaft. Wer mehr arbeitet, der soll auch mehr bekommen. Dieser Grundsatz ist auch nicht falsch. Wenn man mehr einsetzt und größere Geschäfte betreibt, wird man möglicherweise auch mehr bekommen. Das macht nichts. Wie alle wissen, hat man auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Probleme. Die armen Menschen haben ihre Probleme und die reichen Menschen haben ihre Probleme untereinander. Unter den Geschäftsleuten gibt es auch Probleme auf den jeweiligen Ebenen. Und die Beamten, egal ob in hoher oder niedriger Stellung, haben auf ihren Ebenen auch unterschiedliche Probleme, richtig? Viele Menschen kämpfen um Macht und streben nach Ruhm und Reichtum. Auf unterschiedlichen Ebenen bestehen unterschiedliche Probleme. Wenn du auf deiner Ebene die Anhaftungen ablegen kannst, wenn du es gut machst und ein guter Mensch bist, entsprichst du schon den Anforderungen an die Kultivierenden. Das ist unser Grundsatz. Es heißt also nicht, dass du unbedingt im Außen etwas verlieren musst. Wovon wir reden, ist die Erweiterung des geistigen Horizonts und so kannst du dich erst nach oben kultivieren. Wenn wir etwas machen, ist es für die Menschheit, für das Volk. Ob du ein Unternehmen führst oder auch nicht, das ist gleich. Du bist im Handel tätig und bringst die Waren hierher, du bringst die Sachen in dieses Gebiet und verkaufst sie. Hast du dadurch nicht zur Wirtschaftsbelebung dieses Gebiets beigetragen? Hast du nicht das Leben der Menschen hier bereichert? Andererseits sind die Produkte aus dem anderen Gebiet auch umgesetzt und dadurch zu große Lagerbestände vermieden worden. Also was ich meine ist, dass du durch deine Arbeit auch etwas für die Gesellschaft tust. Und wenn du mehr und besser arbeitest, bekommst du natürlich auch mehr. Aber du sollst es nicht für so wichtig halten. Es geht nicht, Geld wie das Leben zu betrachten. Es muss leicht genommen werden. Eben haben wir schon viel über Verlust und Gewinn, über das Problem des Karmas gesprochen. Und wie ich erwähnt habe, ist der zwischenmenschliche Konflikt ein Aspekt dieses Problems. Es wird körperliche Schmerzen geben und auch welche auf geistiger Ebene. Es wird vorkommen, dass man sich körperlich nicht wohlfühlt. Doch was zählt schon das bisschen Leiden bei deinem Praktizieren? Es kann sich wie eine Krankheit äußern und sehr wehtun. Dieser Zustand wird vorkommen. Das gehört zur körperlichen Belastung. Darüber hinaus zählt das Leiden der Seele zum Schwierigsten. Es ist am schwierigsten, dass das Herz sich nicht von den gewöhnlichen Menschen beeinflussen lässt. Wenn du gut über mich redest, kann ich sowieso ruhig bleiben. Auch wenn du Schlechtes über mich sagst, kann ich ruhig bleiben. Ich kann alles sehr leicht nehmen. Natürlich kannst du meine Ebene nicht erreichen. Ich habe schon erwähnt, dass es oben sehr kalt ist. Ich habe auch erwähnt, dass es auf meiner Ebene keinen Menschen mehr gibt, mit dem ich sprechen kann. Was ich sagen möchte, kann man nicht verstehen. Und was die anderen sagen möchten, will ich auch nicht hören. Wie Karaoke, Tanzen und Disco. Selbst ins Kino gehe ich kaum. Das sehe ich mir auch nicht an. Sowieso gehen solche Sachen mich nichts an. Ich habe alles ganz leicht genommen. Sogar was den Geschmackssinn betrifft. Man findet dieses Gericht sehr, sehr lecker, aber ich kann es nicht schmecken. Ich weiß nicht, ob es lecker ist oder nicht. Ich mag es nicht süß, ich mag es auch nicht sauer. Ich habe sowieso nichts, woran man haften könnte. Aber ich habe mein Gefühl, ich habe mein Vergnügen auf meiner Ebene. Das Leiden der Seele kann in der Gesellschaft, in der Familie zum Ausdruck kommen, insbesondere in der Familie. Da jeder von uns in einer familiären Umgebung lebt, geschieht es dort etwas häufiger. Ich gebe ein Beispiel. Viele von euch haben früher vielleicht Folgendes erlebt. Wenn man Qigong übt, das heißt, das Qi oder die Kultivierungsenergie übt, solange man Qigong übt, ärgert sich der Ehepartner. Wenn man kein Qigong praktiziert, leben beide gut zusammen. Sobald man mit Qigong-Übungen anfängt, wird seine Frau oder ihr Mann böse und streitet mit ihm oder ihr. Die beiden streiten sich. Man kann nicht verstehen, warum er oder sie gleich wütend wird, sobald man Qigong praktiziert. Es ist manchmal so weit gegangen, dass es aufgrund des Praktizierens von Qigong fast zur Scheidung gekommen wäre. So etwas konnte wohl vorkommen. Warum ist das passiert? Viele wundern sich und können es nicht erklären. Mit diesem Komisch wird es verdrängt. Selbst wenn man weiter nachdenkt, kommt man nicht drauf. In der Tat geschieht das nicht ohne Grund. Die Kultivierungssachen, einschließlich des Qigong, gehören zwar zur niedrigsten Ebene der Kultivierung, sind aber trotzdem eine Sache über dem gewöhnlichen Niveau. Demzufolge erfolgt das Außergewöhnliche auch aufgrund eines außergewöhnlichen Grundsatzes. Wenn du nur Gymnastik machst, kann es sein, dass nichts passiert. Wenn du nur Gymnastik machst, wird dein Ehepartner überhaupt nicht eingreifen. Aber wenn du Qigong praktizierst, wird er ärgerlich. Aber warum ist das so? Keine Ahnung. Ich erkläre es dir. Das alles ist eigentlich auf das Karma zurückzuführen. Es kann sein, dass du heute auf dem Übungsplatz sehr gut geübt hast. Du übst Qigong, um einen besseren körperlichen Zustand zu bekommen oder den Körper zu reinigen, um die Krankheiten zu heilen. Du willst einen gesunden Körper haben. Was ist dann zu machen? Dein Karma muss abgetragen werden. Es gibt auch Qigong-Methoden, die richtigen, aufrichtigen Kultivierungsmethoden, mit denen man auf niedriger Ebene bei der Qi-Übung eine grundlegende Basis schaffen muss. Beispielsweise die Akupunkturpunkte öffnen, die Meridian öffnen, ein Gefäß auf den Ofen stellen und Heilkräuter sammeln, um ein Elixier zu brauen und so weiter. Auf der Ebene der Qi-Übung müssen solche Sachen geschaffen werden. Und das sind alles übernatürliche Sachen. Dann musst du das Karma abtragen und deine Xing-Xing erhöhen. Sobald manche Menschen nach Hause kommen, schimpft der Ehepartner mit ihm und das nicht zu knapp. Er denkt, als ich früher kein Qigong praktiziert habe, hatte ich zu Hause immer das letzte Wort. Sie hat so etwas überhaupt nicht gewagt. Und jetzt mache ich Qigong-Übungen und alles läuft andersrum. Sie tanzt mir auf der Nase rum. Das geht aber nicht. So fängt er an, mit ihr zu streiten. Wenn man anfängt zu streiten, hat man heute umsonst geübt. Egal wie gut man am Tag geübt hat, es war umsonst. Aber wenn du es ertragen kannst und es dir nicht zu Herzen nimmst, wenn du es tatsächlich unterdrückt hast, wird dein Körper heute entsprechend der Übungsqualität gereinigt und die grundlegenden Dinge können erfolgreich in deinen Körper eingesetzt werden. Und wenn du dich auf hoher Ebene kultivierst, wird deine Kultivierungsenergie wachsen. So ist es gemeint. Viele können diesen Grundsatz nicht verstehen. Viele Menschen haben beim Praktizieren sowas erlebt, aber können es nicht begreifen. In Wirklichkeit ist es so. Man soll seine Xingxing bewahren. Zu Hause sollst du auch deine Xingxing bewahren, nicht wahr? Gestern habe ich über diesen Grundsatz gesprochen. Mancher macht sich Gedanken um seine Eltern, seine Kinder. Er kann sie nicht loslassen und kann deshalb nicht praktizieren. Lasst mich Folgendes dazu sagen. Überlegt mal. Du weißt nicht, wie viele Eltern du schon hattest. Deine Söhne und Töchter waren vielleicht unzählige. Sie können überall sein und alles Mögliche machen. Welche sind deine richtigen? Nur diejenigen, die zu Beginn deinen Haupturgeist geboren haben, sind deine Eltern. Das heißt also, dass ihr alle nicht so starke Anhaftungen gegenüber Ruhm, Reichtum und solchen Dingen haben sollt. Natürlich meinen wir damit nicht, dass du dich deinen Eltern gegenüber nicht respektvoll und folgsam zu verhalten brauchst, dass du die chinesische Tradition wegwirfst. So ist es nicht gemeint. Es gibt auch noch die Umgangsformen. Außer den emotionalen Bindungen gibt es doch noch die Sitten, nicht wahr? Du sollst eben für die Kinder sorgen und sie zu guten Erwachsenen erziehen. Du sollst eben die Liebe deiner Eltern erwidern, die sie beim Aufziehen von dir und bei deiner Erziehung eingebracht haben. Aber es handelt sich bei uns Kultivierenden um eine größere Sache. Wenn die emotionale Bindung losgelassen wird, entsteht die Barmherzigkeit. Das ist ein noch schönerer geistiger Zustand, eine bessere geistige Welt. Als Kultivierende sollen wir möglichst anders sein als die gewöhnlichen Menschen. Wir legen Wert auf Nachsicht, auf Wohltaten, auf die Bewahrung von Tugend. Wir werden keine Konflikte erzeugen und nicht gegeneinander intrigieren. Natürlich glaube ich, dass unsere Schüler sich nach diesem Kurs stark verändern werden. Das ist bestimmt so. Dafür gibt es sehr viele Beispiele. Ich kann euch einige davon nennen. Als ich früher einen Kurs hielt, hatte ich einige sehr gute Schüler, die ihre Xingxing sehr gut kultiviert hatten. Sie hatten im gesellschaftlichen Leben, in der Familie und am Arbeitsplatz die Xingxing gut im Griff. Zuerst nehmen wir ein Beispiel vom Arbeitsplatz. Viele kämpfen nicht mehr um die Erhöhung des Lohns. Wenn es mir gehört, gehört es mir. Andernfalls gehört es natürlich nicht mir. So ist ihre Meinung darüber. Und manche haben einen höheren Lohn bekommen, weil ihre Löhne höher sein sollten, während die Löhne bei einigen anderen nicht erhöht worden sind, weil sie nicht erhöht werden sollten. So verhält es sich auch bei der Zuteilung der Wohnungen oder einer ganzen Menge persönlicher Interessen. Es gab Menschen, die früher in der Firma bei der Verteilung der Aufgaben und bei der Erledigung von Sachen immer aus Eigennutz das Beste für sich auswählten. Alles war möglich. Jetzt, nachdem sie angefangen haben, Falun Gong zu praktizieren, tun sie sowas nicht mehr. Als ich beispielsweise in Wuhan einen Kurs hielt, hatte ich einige Schüler, sie arbeiteten in einer Fabrik, relativ weit weg von der Innenstadt. Nachdem sie Falun Gong gelernt hatten und zurückkehrten, arbeiteten sie. Früher war die Lage der Fabrik. Die Unternehmenskultur und die Loyalität der Mitarbeiter ist heutzutage meistens instabil. Deswegen ist es in den staatlichen Unternehmen, ist die Ertragslage nicht gut. Das kann auf verschiedene Gründe zurückgeführt werden. Wenn die Mitarbeiter nicht richtig arbeiten, verschlechtert sich die Qualität der Produkte. Natürlich ist dann die Ertragslage noch schlechter. Nachdem diese Schüler nun zurückgekehrt sind, praktizieren sie nicht nur selbst, sie geben den Weg auch an andere weiter und arbeiten sehr fleißig. Sie kommen früher zur Arbeit und verlassen die Firma sehr spät. Sie haben sich sehr verändert. Da sie sich so verhalten, wurde das Arbeitsklima auch positiv beeinflusst. Die anderen haben gesehen, wie sie sich verhalten und ahmen sie nach. Warum? Qigong-Praktizierende und Qigong-Liebhaber stechen ein wenig aus der Masse heraus. Manche sind sogar sehr populär. Wenn sie das machen, ahmen die anderen sie nach. Somit hat sich das Arbeitsklima geändert. Als der Leiter der Betreuungsstelle in Wuhan dorthin ging, um zu sehen, wie man dort praktiziert, wurde er vom Generaldirektor dieser Fabrik persönlich empfangen. Warum ist euer Falun Gong so kraftvoll? Unsere Unternehmenskultur hat sich total geändert. Wann kommt denn euer Meister wieder? Ich will auch an dem Kurs teilnehmen. Schließlich wurde ihr mit einem Auto der Fabrik heimgebracht. Noch ein anderes Beispiel. Als ich in Shandong einen Kurs gab, passierte etwas Ähnliches in einer Textilfabrik. Die Handtücher, Badetücher, das heißt die Produkte der Fabrik, verschwanden öfters in den Taschen der Mitarbeiter und tauchten zu Hause wieder auf. Manche haben sich vielleicht einen kleinen Vorrat angelegt. Nachdem der Schüler nun die Übungen gelernt hatte und zurückgekommen war, hat er sowas als erster nicht mehr getan. Er brachte auch den anderen die Übungen bei und erklärte die Erhöhung der Xing-Xing. Unter diesem Einfluss brachten viele die Produkte wieder zurück, die sie früher nach Hause mitgenommen hatten. Dann ist es in der Fabrik. Überlegt mal, was für eine Situation eintritt, wenn sich alle so verhalten. Das sind einige Beispiele von der Arbeit. Es sind keine Einzelfälle, sondern kommt sehr häufig vor. Bei uns im Falun Gong-Kreis ist es eine übliche Erscheinung. Ich wage zu sagen, dass unser Falun Gong-Kreis ein reines Land ist. Genau das wage ich zu sagen. Auch in der Gesellschaft und in der Familie haben sich manche Schüler sehr gut verhalten. Früher war das Leben zwischen den Eheleuten nicht harmonisch. Keiner konnte dem anderen so richtig in die Augen schauen. Auch die Kinder litten darunter. Nachdem man die Übungen gelernt hatte, ist das Leben in der Familie harmonischer geworden. Man fühlt sich auch im Leben wieder wohl. Viele unserer Schüler haben solche persönlichen Erfahrungen gemacht. Stimmt's? Auch in der Gesellschaft kann ich euch ein Beispiel nennen. Ich nenne dieses Beispiel oft, da es relativ typisch ist. Als ich in Taiyuan einen Kurs gab, war dort eine 50-jährige Dame. Sie war schon pensioniert. Auch ihr Mann war schon im Ruhestand. Beide waren pensioniert. Sie kamen, um Falun Gong zu lernen. Ein, zwei Tage vor Ende des Kurses kam sie zu mir und sagte, dass sie eben von einem Auto angefahren worden war und erzählte, was passiert war. Sie kam mit ihrem Mann Hand in Hand zum Kurs. Als sie in der Mitte der Straße waren, es war kein Auto auf der Straße zu sehen, raste plötzlich von weitem ein Auto heran, ein PKW, ein kleiner Wagen. Er fuhr sehr schnell. Hat das Auto nicht etwa einen Rückspiegel? Man nennt ihn auch Außenspiegel. Genau dieser Spiegel verhakte sich auf einmal in ihrer Kleidung. Sie wurde 10 Meter weit mitgeschleift und fiel rums auf den Boden. Über 50 Jahre alt und pensioniert, wurde 10 Meter weit mitgeschleift und fiel auf den Boden. Der Wagen fuhr noch 20 Meter weiter und stoppte erst dann. Man kann sich vorstellen, dass er sehr schnell gefahren ist. Aber der erste Gedanke, der bei den heutigen Menschen steht, wenn sie was machen, ist, die Verantwortung von sich wegzuschieben. Der Fahrer sprang raus. Warum passt du nicht beim Gehen auf? Auch sowas noch. Schau am besten gleich nach, was dir passiert ist, sonst wird es dir die Polizei später auch nicht mehr glauben. Der Beifahrer hatte noch einen klaren Kopf und sagte, sofort ins Krankenhaus, schnell, mal untersuchen lassen, ob sie verletzt ist. Der Fahrer kam wieder zu sich und sagte, ach, liebe Frau, ist Ihnen was passiert? Sollen wir nicht mal ins Krankenhaus fahren und nachsehen lassen? Auf ins Krankenhaus. Denkt mal, was unsere Schülerin sagte. Sie stand langsam auf und sagte, alles in Ordnung, du kannst gehen. Und schließlich war wirklich nichts passiert. Sie putzte den Staub weg und kam mit ihrem Mann zusammen zum Kurs. Dann hat sie mir von diesem Unfall erzählt. Ich war auch sehr froh, als ich dies hörte. Unsere Schüler haben ihre Xing-Xing tatsächlich sehr erhöht. Die ältere Dame sagte auch, wenn ich nicht Falun Gong gelernt hätte, hätte ich auf keinen Fall so gehandelt. Überlegt euch mal, hätte man das tun können, wenn man kein Falun Gong-Schüler ist? Mancher denkt sogar, warum fährt mich kein Auto an, damit ich nicht mal ein paar Cent erpressen kann? Und wenn ich tatsächlich so angefahren würde, dann ab ins Krankenhaus. Na klar, wo verletzt? Überall. Ich lege mich auf den Boden und stehe auch nicht mehr auf. Du bringst mich ins Krankenhaus und zahlst alle Kosten. Ich wohne im Krankenhaus und komme auch so schnell nicht mehr raus. Viele mögen so denken. Aber unsere Schüler verhalten sich nicht so. Gutes und Schlechtes entstammt einem Gedanken. Gerade diese unterschiedlichen Gedankengänge können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wenn sie auf dem Boden liegen geblieben wäre und gedacht hätte, oh, ich kann nicht mehr. Wenn sie schlechte Gedanken gehabt hätte, wie beispielsweise etwas von ihm zu erpressen, und dann gesagt hätte, oh, ich kann nicht mehr, dann wären die Knochen vielleicht schon gebrochen und die Sehnen gerissen. Gutes und Schlechtes entsteht mit dem ersten Gedanken. Der Unterschied beim ersten Gedanken kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Sie stand allein auf und sagte, kein Problem, du kannst gehen. Sie war kaum aufgestanden und sagte schon, kein Problem, du kannst gehen. Ohne ihren Körper zu untersuchen, sagte sie schon, kein Problem, du kannst gehen. Und tatsächlich ist dem Körper nichts passiert. In diesem Alter von einem Auto, das so schnell gefahren ist, über 10 Meter mitgeschleift zu werden, und ihr passierte nichts. Auch die Kleidung war nicht zerrissen. Und die heutigen Menschen sind alle sehr, selbst die Augenzeugen waren innerlich unausgeglichen und sagten, du, Oma, du bist wirklich dumm. Warum erpresst du nichts von ihm? Verlang doch Geld von ihm. Ich sage, ja, die heutigen Menschen können gut und schlecht nicht mehr unterscheiden. Sie halten das für richtig. Der Fahrer war wirklich zu schnell gefahren, aber hat er sie mit Absicht angefahren? Vielleicht hatte er etwas Dringendes zu erledigen. Dieses Beispiel zeigt, dass unsere Schüler die Xingqing gut im Griff haben. Natürlich gibt es noch unzählige Beispiele dafür. Ich habe die Erfahrungsberichte der Schüler und auch die Berichte der Betreuungsstellen gelesen und gehört. Diese sind auch sehr lebhaft. Natürlich gibt es hierbei noch ein Problem. Davon habe ich gestern schon gesprochen. Wenn man sich richtig kultiviert, muss man vom Fasching geschützt werden. Erst dann kann man sich zu Ende kultivieren, sonst besteht Lebensgefahr. Das ist auch ein Aspekt der Sache. Beispielsweise sind manche Schüler auf viele gefährliche Situationen gestoßen, aber alle sind heil davon gekommen. Es gab überhaupt keine wirkliche Bedrohung. Es bestand keine richtige Lebensgefahr. Es gibt viele solche Beispiele. Fast jeder hat sowas erlebt. Es sind so viele. Ich glaube, jeder Schüler, der schon länger geübt hat, hat sowas erlebt. Ich nenne oft gern dieses Beispiel. Eine Schülerin in Peking fuhr mit dem Fahrrad auf der Straße. Neben ihr fuhr plötzlich ein Auto. In Peking sind viele gute PKWs zu sehen. Ihr Kopf stieß auf einmal gegen das Auto. Peng! Die Fußgänger daneben bekamen einen Riesenschreck. Bei so einem lauten Knall müsste der Mensch schon tot sein, wenn er am Kopf getroffen wird. Sie hingegen ist nicht mal vom Fahrrad abgestiegen. Sie stand mit einem Bein auf dem Boden und mit dem anderen noch auf dem Fahrrad. Sie strich sich über den Kopf und fand keine Beule. Es tat nicht weh und blutete auch nicht. Der Fahrer war richtig erschrocken. Er sprang raus und fragte, was ist los? Verletzt? Komm ins Krankenhaus. Sie sagte, kein Problem. Sicherlich ist die Xingqing unserer Schülerin sehr hoch. Sie sagte, kein Problem. Aber am Auto war so eine große Delle. Noch ein Beispiel. Wir haben in Peking noch einen Schüler. Er fuhr auch mit dem Fahrrad nach Hause. Es war schon sehr spät am Abend, als der Kurs zu Ende war. Im Norden gehen die Menschen im Winter relativ früh ins Bett und man sah auf der Straße niemanden mehr. Er fuhr sehr schnell. Nicht weit vor ihm fuhr ein Jeep. Plötzlich fuhr der Jeep rasch rückwärts. Der Jeep stoppte und fuhr rückwärts. Er fuhr immer noch weiter. Es war nicht mehr möglich auszuweichen. Das Zusammenwirken beider Kräfte zielte wirklich darauf ab, ihm sein Leben zu nehmen. Die beiden würden gleich zusammenstoßen. In dem Augenblick vor dem Aufprall wusste er schon nicht mehr, was er tun sollte. Aber in diesem Augenblick wurde das Fahrrad auf einmal von einer anderen Kraft einen halben Meter zurückgezogen. Und der Jeep rutschte noch einen halben Meter rückwärts und stoppte sehr schnell knapp vor der Fahrradfelge. Er hatte in dem Augenblick aber keine Angst. Er dachte, wer hat mich zurückgezogen? Ich muss mich bedanken. Er blickte zurück, sah aber niemanden. Es war kein einziger Mensch da. Es gibt noch viele solche Beispiele. Ein Schüler in Changchun kam aus dem Haus. Die Hochhäuser sind heutzutage oft mehr als 10 Stockwerke hoch. Beim Bau benutzt man eiserne Baugerüste, die aus ca. 5 cm dicken und 4 Meter langen Eisenrohren bestehen. Heutzutage nimmt man immer solche Eisenrohre, um ein Gerüst zu bauen. Ein Eisenrohr fiel senkrecht nach unten und stieß genau gegen seinen Kopf. Die Menschen auf der Straße waren alle sprachlos vor Schreck, standen da wie vom Blitz getroffen. Sie waren total erschrocken. Aber unser Schüler bemerkte nichts. Denkt mal, was er sagte. Wer hat mir einen Klaps gegeben? Er sagte, wer hat mir auf den Kopf geklopft? Er blickte zurück und sah, dass in diesem Augenblick das Eisenrohr herunterfiel und genau an seinem Kopf entlang vorbeirutschte. Es bohrte sich in die Erde, sehr tief in die Erde und fiel nicht um. Er blickte zurück und sah über sich ein großes Falun, das sich drehte. Überlegt mal, wenn es wirklich auf seinem Kopf gelandet wäre, hätte es den ganzen Körper von oben bis unten durchbohrt. Er hätte wie ein Früchtespieß ausgesehen, wie schwer, wie groß, wie stark es war. Wir haben noch einen Schüler. Er fuhr mit einem Dreirad auf der Straße. Dieses Dreirad wird im Nordosten als Rückwärts-Eselreiten bezeichnet. Die zwei Räder befinden sich hinten. Man fährt dieses Dreirad ziehend. Hinten wurden zwei Stahltüren draufgelegt. Heute haben wir ja solche Sicherheitstüren als Haustür, jene Stahltüren halt. Er fuhr und die zwei Stahltüren lagen hinten drauf. Dann fuhr er an einem LKW vorbei, aus dem man gerade Steine ablud, die für das Fundament eines Hauses bestimmt waren. Plötzlich wurde von einem Stein ein Leitungsmast aus Zement umgestoßen. Anscheinend von einem Kippfahrzeug oder so. Auf jeden Fall umgestoßen und fiel um. Auf jeden Fall fiel er um und stieß gerade gegen seinen Kopf. Es war ein Leitungsmast aus Zement. Denkt mal, wie schwer er war. Peng, stieß er gegen seinen Kopf. Dadurch wurde er auf einmal vom Dreirad nach hinten gestoßen. Der Leitungsmast lag dann auf seinem Kopf und Körper. Seine Frau war auch dabei. Sie dachte, alles aus, er ist tot. Alle meinten, er sei tot. Aber er rief, schnell, zieht mich raus. Alle bemühten sich sofort, den Leitungsmast hochzuheben. Ihm war nichts passiert, er hatte überhaupt keine Verletzung. Er wunderte sich, warum überhaupt keine Verletzung? Er hatte zwar keine Verletzung, aber eine menschenförmige Delle war in die Stahltür gepresst. Eine Delle in Form einer Menschenfigur. Er lag zwischen Zementmast und Stahltür. Eine Delle in Form eines Menschen wurde eingepresst und ihm war nichts passiert. Solche Sachen sind wirklich komisch. Das bedeutet, dass man nach solchen Ereignissen, falls man früher Lebewesen getötet hat, die Rechnung beglichen hat. Das heißt, man hat ein großes Unglück bewältigt. Da wir über das Thema Xing-Xing sprechen, rede ich nebenbei von diesen Sachen. Alle unsere Schüler schieben die Schuld nicht auf die anderen. Ach ja, zurück zum Beispiel. Die anderen waren erschrocken. Die Baufirma wollte ihm viel Geld schenken und ihn ins Krankenhaus einliefern und alle Kosten übernehmen. Er sagte, kein Problem, ihr könnt gehen, keine Sorge. Schließlich ist man wieder zu ihm gekommen und wollte die Kosten für die medizinische Behandlung übernehmen. Er sagte, kein Problem, wir nehmen auch keinen Cent von den anderen. Es gibt auch Menschen, die ihre Xing-Xing nicht gut im Griff hatten und schließlich ganz nach unten fielen. Solche Beispiele nennen wir hier nicht mehr. Bei anderen Übungsarten kann man sowieso nicht über das Fallen der Xing-Xing sprechen, da man sich dort eigentlich nicht kultiviert. Man rivalisiert offen und im Geheimen gegeneinander. Es gibt alles Mögliche. Bei uns im Kreis von Falun Gong kommt dies selten vor, ganz selten, sehr wenig. Falls es passiert, ist es Sabotage der Dämonen gegen unser Dafa. Jetzt erklären wir noch einige. Bezeichnungen aus dem Kultivierungskreis. Wie beispielsweise Guanding, Xuanguan und so weiter. Es gibt viele solche Bezeichnungen. Besonders im Daoismus gibt es noch mehr. Wir können hier nicht alle erläutern. In Wirklichkeit sind sie alle auch ganz einfach. Aber wenn man nur drumherum redet, wird es sehr kompliziert. Zuerst erklären wir mal Guanding. Was bedeutet Guanding? Heutzutage sehen es viele Religionen und Qigong-Meister als ein bestimmtes Religionsritual an und verwenden es. In der Tat ist es aber kein Religionsritual. Welchen Zweck hat es dann? Guanding dient der Körperreinigung, um den Körper der Schüler zu reinigen. Es ist nicht möglich, dass deine Energie durch Guanding wächst. Es kann nicht dazu führen, dass dadurch irgendwelche Energie entsteht. Man kann nur sagen, dass dadurch der Meister mit eigener Kraft den Körper der Schüler weiterhin reinigt. Auf unterschiedlichen Ebenen muss er gereinigt werden. Wie wird er gereinigt? Man macht das Guanding, indem man die Hand gegen den Kopf hält und Energie durch den Scheitel eingießt. Wenn man nach innen blicken kann, wird man beim richtigen Guanding beobachten, dass die Knochen, angefangen beim Kopf, durch den ganzen Körper hindurch, mit hindurchfließender Energie weiß werden. Bis zu den Füßen werden alle Knochen weiß. Da sogar die Knochen weiß werden, wird damit auch der Körper in hohem Maß gereinigt. Das Ziel von Guanding besteht also darin, den menschlichen Körper zu reinigen. Jetzt haben das manche zu einem Religionsritual gemacht. Aber im Rahmen des Tantrismus wird es einerseits als Ritual betrachtet, andererseits als Kultivierungsmethode verwendet. Deshalb wird im Buddhismus nur beim Tantrismus von Guanding geredet und Wert darauf gelegt. Man meint im Tantrismus, dass man nicht als Schüler betrachtet wird und das Fa nicht übermittelt bekommen darf, wenn man das Guanding noch nicht durchgemacht hat. Selbst wenn man es lernt, wird es als Stehlen des Fa betrachtet. Man weiß auch nicht, welche Qigong-Meister damit begonnen haben, auch im Qigong-Kreis Guanding zu betreiben. Sie fordern, wer in meiner Schule lernt, darf nichts anderes mehr lernen. Nach dem Guanding sind alle meine Schüler. Ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass sie nach einer bestimmten Machtstellung streben und was Böses anrichten wollen. Sie wollen Menschen nur in ihren Kreisen halten und betrügen, um Geld zu machen. Du hast heute etwas gelernt, ich zeige dir heute etwas, aber du darfst später nichts anderes mehr lernen. Beim nächsten Mal lernst du wieder von mir und musst mich auch wieder bezahlen. Heute etwas, morgen ein bisschen, übermorgen wieder etwas, auf alle Fälle will er nur dein bisschen Geld. In Wirklichkeit sind das alles dämonische Wege. Für was könnte dies gut sein? Für nichts. Qigong-Meister, bei denen ganze Schlangen von tausenden Menschen auf Guanding warteten, haben es wirklich auf die Spitze getrieben. Ich halte sie für große Betrüger. Wie machen sie Guanding? Überlegt euch mal, wie hoch seine Säule der Kultivierungsenergie ist. Nicht hoch, ganz niedrig. Noch nicht höher als dieses Haus, sage ich. Jämmerlich wenig. Und er macht Guanding für die anderen. Du kannst das ruhig machen. Überlegt mal, wenn man für die anderen Guanding macht, muss man Energie nach unten drücken. Die Energiesäule wird dadurch verkürzt, weil die Energie verbraucht wird. Ach, er macht Guanding für 1000 Personen. Ich meine, bei über 10 Personen hat er keine Kultivierungsenergie mehr. Wenn er weiter Guanding macht, wird er in Ohnmacht fallen. Kann dies richtiges Guanding sein? Ist dies nicht falsches Guanding? Reine Gaunerei? Deswegen reden wir nicht darüber. Es gibt noch den Scheitelstreichen. Wer weiß, was das überhaupt bringt. Ich sage euch, wir sprechen nicht von Guanding, aber es wird in Wirklichkeit für alle durchgeführt. Wir legen nur nicht viel Wert auf formale Sachen. Wenn mein Fa-Shen für dich Guanding durchführt, teilt er dir das nicht mit und lässt es dich nicht wissen. Denn obwohl der Meister die Schüler betreut, will er keine Entlohnung, hinterlässt auch keinen Namen und braucht auch deine Dankbarkeit nicht. Er übernimmt nur die Verantwortung für dich. Manche empfindliche Menschen können beim Guanding spüren, dass ein warmer Strom vom Scheitel nach unten gedrückt wird. Bei manchen kommt dies auch beim Gehen vor, auch im Schlaf. Wir legen aber keinen Wert auf formale Sachen. Sowas machen wir nicht. Nun erklären wir noch den mystischen Pass, also Xuanguan. Was ist Xuanguan? Neben Xuanguan gibt es auch noch den Begriff Xuanguan, eine Öffnung oder das Platzieren von Xuanguan. Was heißt nun Xuanguan? Man redet hin und her. Du findest es in den Büchern, die Schriften des Elixiers, daoistische Schriften oder wichtige Anleitungen für Körper und Geist. Aber wo ist eigentlich Xuanguan? Wie sieht Xuanguan aus und wozu dient es? Niemand spricht an dieser Stelle weiter. Da solche Sachen, die wahren Sachen, nicht in Büchern niedergeschrieben worden sind. Deswegen kann man nicht zur Erleuchtung kommen, wenn man sich nur nach den gerade genannten Büchern oder den Schriften des Kaisers kultiviert. Es hilft nichts. Es sind alles nur Theorien. Im Folgenden werde ich euch Xuanguan erklären. Wir wollen das Xuanguan von der Entstehung her erklären. Wenn man sich in einer Schule kultiviert, wird der Meister für ihn viele Dinge einsetzen. Dadurch werden alle benötigten Sachen aus dem Elixierfeld herauswachsen. Was das Elixierfeld betrifft, müssen wir euch den Begriff erklären und ein Verständnisproblem korrigieren. Ihr habt wahrscheinlich schon mal solche Redewendungen wie »Überall sind Elixierfelder« gehört. In Wirklichkeit ist der Satz »Überall sind Elixierfelder« nicht begründet. Und falsch, da im menschlichen Körper nur ein Elixierfeld existiert, das im Unterbauch liegt. Im unteren Teil des Unterbauchs, bis zur Höhe der Gesäßspalte und oberhalb des Akupunkturpunktes Huyin. An dieser Stelle innerhalb des fleischlichen Körpers, also der untere Teil des Unterbauchs, das ist erst das richtige Elixierfeld. Alle Kultivierungsfähigkeiten, die man selbst nicht hat, entstehen aus diesem Feld. Die Lebewesen, die man selbst erzeugt, und die technischen Dinge, alle entstehen aus diesem Feld. Es gibt nur dieses eine Feld. Die Anschauung, dass überall Elixierfelder sind, ist falsch. Er meint, dass überall Elixierfelder zu finden sind. Warum meint man, dass überall Elixierfelder sind? Es gibt noch Bezeichnungen wie oberes Elixierfeld und unteres Elixierfeld. Die sind alle falsch. Warum? Er meint, wenn sich Gedanken längere Zeit auf eine bestimmte Stelle des Körpers konzentrieren, wird dort eine Elixierkugel gebildet. Du hast nur den Wunsch. Jener Meister hilft dir bei der Bildung des Elixiers. Es ist zwar ein Elixier, aber kein Feld. Es kann kein Feld bilden. Wenn du es als oberes Elixier und unteres Elixier bezeichnest, glaube ich, geht es noch. Es geht noch so halbwegs. Und dieses überall sind Elixierfelder kannst du durch überall sind Elixiere ersetzen. Aber überall sind Elixierfelder geht eben nicht. Deine Gedanken konzentrieren sich auf eine Stelle und du wünschst dir ein Elixier. Dann wird dort eine Elixierkugel gebildet. Deshalb existiert nur ein richtiges Elixierfeld, und zwar das Feld im unteren Teil des Bauchs. Deswegen sind Bezeichnungen wie oberes Elixierfeld und unteres Elixierfeld falsch. Es gibt nur ein Elixierfeld und nur an dieser Stelle. Alles wächst hier heraus. Wenn man sich bei der Kultivierung im weltlichen Fa oberhalb der mittleren Ebene befindet, wenn der Körper dann schon sehr sauber ist, beginnt ein Lebewesen aus diesem Feld herauszuwachsen. Dieses Lebewesen heißt Urkind. Es ist nicht ein Baby, es ist nicht das Kindchen. Es heißt Urkind. Was man im Buddhismus als unzerstörbarer Körper bezeichnet, damit ist es auch gemeint. Das Urkind ist eine Bezeichnung aus dem Daoismus. Und in der Tat nennen wir es Buddha-Körper. Er besteht aus hochenergetischen Substanzen und er ist der zukünftige Körper. Haben wir nicht von der Umwandlung des Benti, des eigenen Körpers, gesprochen? Ja, dieser Körper ist aber ganz anders als der Benti. Wenn du aus anderen Räumen kommst, kannst du ohne den Benti nicht erscheinen, selbst wenn du dich schon in diesem Raum befindest. Nur wenn du den Benti besitzt, kannst du dich unter den gewöhnlichen Menschen aufhalten. Der Benti wird in hochenergetische Substanzen umgewandelt. Das ist der Unterschied. Aber wenn der Benti ins Jenseits kommt, sieht er ähnlich aus wie der Körper des Urkinds. Aber der Aufbau ist doch noch anders. Deshalb kultivieren wir beides. Das Urkind wird kultiviert und der Benti wird auch umgewandelt. Beide kommen dann in Zukunft zusammen. Wir reden vom Urkind. Wenn es entsteht, wenn es noch winzig klein ist. Das Himmelsauge kann beim Sehen die normalen Augen ersetzen. Die normalen Augen wirken einschränkend, aber das Himmelsauge nicht. Deswegen kann es mikroskopische Sachen sehen. Während es ganz, ganz klein ist, wie ein Sesamkorn oder wie eine Nadelspitze, kann man schon sehen, dass es entstanden ist. Wenn es so groß ist wie ein Tischtennisball, sind die vier Glieder des Körpers, die fünf Sinnesorgane und die inneren Organe schon ausgebildet. Alles ist deutlich zu sehen und auch vollständig. Wenn es weiter wächst, fängt es an zu... Wenn es rauskommt, sitzt es schon im Lotussitz. Es sieht so aus wie du bei der Übung. Also es kommt im Lotussitz raus. Es sieht genauso aus wie du, beziehungsweise wie du als Kind. Danach wächst es allmählich. Beim Wachsen entsteht unter dem Lotussitz die Lotusblüte, ein Blütenblatt nach dem anderen. Bis es ca. 15 cm groß ist, ist die Lotusblüte schon vollständig ausgewachsen. Ca. 15 bis 18 cm, so in etwa. Und ein Kranz von Lotusblütenblättern ist auch vollständig gewachsen. Und es sitzt im Lotussitz darin. In der Rheinisland-Schule werden solche Sachen nicht kultiviert und der Körper wird auch nicht weggebracht, da man dort keinen Wert auf gleichzeitige Kultivierung von Xingqing und Körper legt. Dort wird gesagt, wenn man den Namen des Buddhas ständig rezitiert, wird er abgeholt. Und man wird für ihn einen Buddha-Körper erzeugen und ihm diesen geben. Deswegen wächst die Lotusblüte gleichzeitig im anderen Raum, während man auf dieser Seite den Namen des Buddhas rezitiert. So wird es dort gesagt. Wir machen das aber aktiv. Während des Praktizierens der Übungen und der Kultivierung der Xingqing sieht man selbst alle eigenen Veränderungen. Das heißt, die Lotusblüte wächst an dieser Stelle, sie wächst allmählich und wird immer größer. Wenn das U-Kind so groß ist wie ein Tischtennisball, wächst neben ihm eine Blase, genauso groß wie es selbst. Aber diese Blase ist durchsichtig. Sie ist sehr, sehr dünn, wie ein weißer Luftballon, ein milchweißer Luftballon. Genau gesagt ist sie halbdurchsichtig. Auf alle Fälle ist so eine Sache herangewachsen. Innen drin ist es leer, nichts da. Wenn eine Schicht Lotusblütenblätter, ein Kranz von Lotusblütenblättern schon vollständig gewachsen ist, verlässt die Blase ihren Platz. Das heißt, sie wird das Elixierfeld verlassen. In der Tat ist das genau das Qiangguan. Das Qiangguan verlässt seinen Platz. Danach steigt es sehr langsam nach oben, sehr langsam. Aber täglich kann man seine Bewegung beobachten. Es steigt langsam empor und erreicht den Akupunkturpunkt Tanchong vor der Brust. Da sich hier das Herz und viel Essentielles des Körpers befindet, ist das eine sehr wichtige Stelle. Deshalb wird mit diesen Dingen im Qiangguan ein gleiches System erzeugt. Das Qiangguan muss auch vervollständigt werden und enthält solche Sachen. Nachdem es hier für einige Zeit geblieben und vervollständigt worden ist, steigt es wieder. Langsam, ganz langsam steigt es, bis zum Hals. An dieser Stelle fühlt man sich so, als ob man ersticken würde und spürt ein Druckgefühl am Kopf. Der Kopf ist sehr gespannt. Das kann man mit dem Gefühl vergleichen, als ob man am Hals eingezwängt ist, allerdings nicht so stark. Nachdem es dann auf einmal bis zum Kopf steigt, fühlt man keine Beklemmung mehr. Aber am Kopf hat man nun ein geschwollenes Gefühl. In dieser Zeit ist es ungefähr so groß wie dein Kopf. Da sich der Niwan im Kopf befindet, befindet sich viel Essentielles des Gehirns, sowie das Gehirn und dessen komplette Struktur ebenfalls im Kopf. Deshalb wird im Qiangguan die komplette Struktur des Gehirns als System nachgebildet, was das Qiangguan weiter vervollständigt. Danach zwängt es sich durch den Tunnel des Himmelsauges nach vorne hinaus. Das Gefühl beim Hinauszwängen ist sehr unangenehm. Es besteht ein Gefühl der Spannung im Tunnel oder sogar an der Stirn. Man fühlt sich übel und unpässlich. Sobald es sich nach außen gezwängt hat, hängt es hier vor deiner Stirn. Das ist das Qiangguan, weil es hier hängt. Es wird auch Platzieren von Qiangguan genannt. Manchmal wird es auch als Qiangguan eine Öffnung bezeichnet. Aber in Wirklichkeit besitzt das Qiangguan nicht nur eine Öffnung. Wozu ist es gut, wenn das Qiangguan hier herauskommt? Genau an dieser Stelle laufen hunderte Meridiane des menschlichen Körpers zusammen. Alle Meridiane in deinem Körper, hunderte Meridiane. Im Buddhismus wird es aber nicht als Qiangguan bezeichnet, sondern als Buddha-Platz. Wenn man diese Sache nicht hat, hat man sich in diesem Leben umsonst kultiviert. Das heißt, du bist nicht auf deinem Platz, du hast keinen Platz. Obwohl du alles, du hast dich trotzdem umsonst kultiviert, kannst dich nicht zur Vollendung kultivieren. Es ist eine außerordentlich entscheidende Sache. Nachher werde ich erklären, warum es so entscheidend ist. Das Qiangguan drängt also heraus und hunderte Meridiane laufen hier zusammen. Sie laufen ins Qiangguan hinein, machen eine Runde und gehen dann wieder hinaus. Im Inneren werden alle entsprechenden Meridiane erzeugt. Nachdem alles vollständig nachgebildet worden ist, wird das Qiangguan den Platz wechseln. Das ist dann der Platzwechsel von Qiangguan. Es geht wieder zurück. Während es hineindringt, fühlt man sich auch nicht wohl. Nachdem es wieder in den Kopf zurückgekommen ist, dringt es durch den Hinterkopf hinaus. Es kommt aus dem Akupunkturpunkt Yuqian heraus. Natürlich existiert es im anderen Raum und deshalb stört es dich beim Schlafen nicht. Es wird hier ein weiteres System gebildet. Danach kommt es wieder zurück und bewegt sich nach unten. Dann kommt es aus dem Akupunkturpunkt Mingmen heraus. Die Stelle am Mingmen ist auch sehr entscheidend. Ihr wisst, dass das Mingmen als Eisentor oder Stahltor bezeichnet wird. Die vielen Fähigkeiten, die bei vielen Menschen schon fertig gebildet sind, sind hinter diesem Tor verschlossen. Obwohl die Sachen schon gebildet sind, kann man sie doch nicht benutzen. Warum kann man sie nicht benutzen? Weil alles verschlossen worden ist, alles innen drin verschlossen worden ist. Wie ich schon erwähnt habe, die molekulare Struktur des Körpers, Atome befinden sich auf einer Schicht. Außerdem noch Atomkerne, Protonen, Elektronen, auch Quarks und Neutrinos. Sowieso existiert weiter unten eine Schicht nach der anderen und jede Schicht hat ein Tor. Wie groß ist das Tor? Nicht so groß und doch so groß wie der Himmel. Also so groß wie dein eigenes Raumfeld. Aber es erscheint an deinem Körper als ein Akupunkturpunkt. Dieses Tor, es soll... In der Tat dient die Kultivierung eines Elixiers hauptsächlich dem Zweck, das Tor schließlich zu sprengen. Wenn es nicht aufgesprengt wird, kann nichts befreit werden. Das Tor ist sehr fest geschlossen. Deswegen positioniert sich das Xuanguan auch an diese Stelle, am Mingmen. Danach kommt es wieder zurück und kehrt zum ursprünglichen Platz zurück. Das wird als Rückkehr von Xuanguan bezeichnet. Bei der Rückkehr von Xuanguan kann es aber nicht, hier befindet sich doch das Urkind, es kann also nicht mehr zum ursprünglichen Platz zurückkehren. Was macht man dann? Es wird dann mit dem Urkind eine Einheit bilden und das Urkind wird umschlossen. Das Urkind sitzt dann im Xuanguan. Sie bilden so einen Zustand. Das Xuanguan wächst und das Urkind wächst auch. Das Urkind wird bis zur Größe deines Körpers wachsen. Und deshalb wird dieses Ding über deinen Körper hinausgehen. Und schließlich, wenn du die Kultivierung erfolgreich abgeschlossen hast. Im Daoismus wird von der Geburt des Urkindes gesprochen. In der daoistischen Kultivierung springt das Urkind im Alter von 7 bis 8 oder 8 bis 9 heraus. Der Hauptorgeist wird es steuern. Es verfügt schon über sehr große Fähigkeiten. In den buddhistischen Schulen lässt man es normalerweise nicht herauskommen. Nur sehr spezielle Urkinder können in diesem Alter herauskommen. Normalerweise lässt man es vor Abschluss der Kultivierung nicht herauskommen, vor der Vollendung nicht herauskommen. Und dann wird es sich mit deinem Körper vereinigen, mit ihm zusammen sein. Und nach dem Abschluss der Kultivierung sieht das Urkind etwa wie 20 Jahre alt aus. Die weiblichen sehen wie 17 oder 18 aus. Deshalb sehen die richtigen Erleuchteten alle so jung aus. Heutzutage stellen die Menschen Buddha-Statuen her, die ein bisschen älter als 40 aussehen. Das sieht reifer aus. So können die Menschen vielleicht leichter daran glauben. In Wirklichkeit sehen sie alle sehr jung aus. Und danach, wenn es schon sehr groß geworden ist? Wie ihr wisst, sehen manche in den alten Tempeln einige Buddha-Bilder, also früher in den alten Tempeln. Heute gibt es sowas nicht mehr. Die heutigen Menschen können nicht mehr begreifen, was das ist. Sie können nicht mehr verstehen, warum die Buddha-Figuren auf den Bildern, an der Wand, besonders auf den Wandmalereien, von einem Kreis umgeben sind. Das heißt, sie sitzen in einem Kreis. Es ist nicht der Lichtring über dem Kopf gemeint, nicht diese Sache, sondern die Buddha-Figur sitzt als ein Ganzes in einem Kreis. Das ist bei all solchen Buddha-Figuren so. Warum? In Wirklichkeit ist dies ein Xuanguan. Aber zu dieser Zeit kann es nicht mehr als Xuanguan bezeichnet werden. Es ist schon seine eigene Welt. Seine eigene Welt. Wenn man nach dem Abschluss der Kultivierung mit dem Urkind weggeht, egal wie hoch man sich kultiviert hat, befinden sich in dieser Welt nur eine Reihe von Anlagen. Sie ist noch nicht mit Energie erfüllt. So geht es aber nicht. Das funktioniert noch nicht. Bei der richtigen Kultivierung im weltlichen Pfad muss man sehr schweres Leiden ertragen, sehr viel hergeben. Wenn du weggehst, wenn du schon mit der Kultivierung fertig bist, kannst du dann nur mit 20% Kultivierungsenergie das Dao bekommen. Wohin mit den anderen 80%? Sie werden zusammen mit dem Maßstab der Xingqing abgebrochen und in deine kleine Welt gefüllt, nämlich in dein Xuanguan. Aber jetzt heißt es eben nicht mehr Xuanguan, sondern deine kleine Welt. Sie wird gefüllt. Nachdem sie mit der Energie gefüllt ist, kann man alles bekommen, was man sich wünscht. Du sitzt in deiner Welt und kannst alles, was du dir wünschst, mit einer Handbewegung bekommen. Man sagt, der Buddha hat die große Freiheit. Er kann alles bekommen, was er braucht. alles spielen, was er möchte, alles essen, was er gern hat und alles genießen, was er will. Allein mit einer Handbewegung geht es. Warum ist das so? Weil er im ganzen Leben durch harte Kultivierung, durch unzählige große Mühen die Ebene erhöht hat und dies benutzt er nun als Austausch zur Erfüllung. Das ist die Buddha-Position. Wenn er diese Sache nicht besitzen würde, könnte er unmöglich alles bekommen, was er braucht. Das heißt, ohne das könnte er die Kultivierung nicht richtig abschließen. Das ist dieses Xuanguan. Deswegen hat man bei der echten Erleuchtung nur noch 20% der Kultivierungsenergie. Aber in jener Zeit ist man nicht mehr an den Körper gefesselt und kann große göttliche Fähigkeiten zeigen. In dieser Lektion erklären wir so viel.